willkommen. Wir sind wieder da nach unserer kleinen Winterpause und Julias langem Urlaub.
Boah, dass es immer so überbetont werden muss, dass ich auch mal im Urlaub war.
Nach ihrem kleinen kurzen Erholungsaufenthalt sind wir wieder da mit einer neuen Folge.
Und ich habe jetzt auch ganz viel Energie.
Genau.
Ist ja auch gut.
Genau. Das ziehst du uns alle mit und wir haben auch noch einen ganz besonderen tollen Gast heute.
Ja, bei uns ist Nena Schink. Hallo, hallo, hallo.
Hallo, ich freue mich da zu sein.
Okay, wer ist Nena Schink, Julia?
Nena ist eine Journalistenkollegin von uns und hat ein ziemlich interessantes Buch geschrieben. Das heißt Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört. Worum geht's denn da, Nena? Erzähl mal ganz kurz.
Ja, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Also der erste Teil geht eigentlich über meine eigenen Fehltritte auf Instagram. Der zweite Teil, da habe ich ein bisschen versucht, den Influencern und den Events die Maske runterzureißen. Also mal ein bisschen ehrlich aufzuschreiben, wie ich die Influencer eigentlich erlebt habe in der Realität, bei Interviews oder auch auf Events. Und der dritte Teil ist dann, wie man Instagram vielleicht besser nutzen kann, also wie man sich mit Instagram versöhnen kann, ohne dass man es komplett löschen muss.
Und das passt nämlich super für uns, dass du hier bist, weil wir sind ja der ehrliche Podcast und reden ja auch immer mal wieder sehr gerne über Instagram und was Instagram uns für Probleme macht oder was wir dort sehen oder was uns belastet oder wie auch immer.
Einfach so ein großer Teil des Lebens geworden ist. Also man ist so viel damit befasst und klickt da dauernd drauf und dann irgendwann ist es halt nicht mehr nur so Entertainment, sondern man hat so das Gefühl, Instagram ist halt wirklich Teil deines Lebens.
Ja, was ich nämlich auch besonders toll fand an deinem Buch und worüber wir auch später noch sprechen, aber was ich nur schon mal ankündigen wollte, dass du die Menschen und die Dinge wirklich auch beim Namen nennen. Ja. Also du sagst nicht, eine große Influencerin tut dies und das und du sagst, das ist Caro Dauer.
Was mir aber geraten wurde.
Ja, ich denke es mir. Ja. Es ist ja immer so. Sondern du sagst wirklich, es ist Caro Dauer, es ist Leonie Hanne, es ist
Kathi Hummels.
Genau.
Ja.
Und da wollen wir gerne dann auch später noch ein paar konkrete Anekdoten hören.
Ja. Sehr gerne.
Und genau.
Ja, aber womit wir natürlich jetzt erstmal starten müssen, wenn man schon aufs Buchcover drauf schreibt, wie Instagram unser Leben zerstört, wollen wir natürlich gerne erstmal wissen, inwiefern denn dein Leben davon betroffen war oder du das Gefühl hattest, dass Instagram jetzt irgendwie dir echt nichts Gutes mehr tut.
Ja, das begann ja mit einem Selbstversuch. Also das möchte ich immer betonen, weil es hört sich sonst an, als hätte ich von heute auf morgen beschlossen, ich will lieber Influencerin und keine Journalistin mehr sein, sondern es begann 2017, wo mein Chef vom Jugendportal vom Handelsblatt Orange mich gefragt hat, ob ich nicht mal versuchen will, Influencerin zu werden. Und ich war damals schon auf Instagram aktiv, habe mir auch nicht besonders viel dabei gedacht, habe mich damals schon berieseln lassen von diesen ganzen schrecklichen Stories von den Influencerinnen und habe dann angefangen zu posten. Das Problem war aber, mein Experiment war natürlich noch ein bisschen krasser, als jetzt vielleicht sogar manche Influencer macht, weil ich sollte ja in kürzester Zeit Follower und Likes kriegen. Mhm. Das heißt, ich war ja nur noch mit Instagram beschäftigt. Am Anfang dachte ich natürlich, ach, das ist ja voll der Jackpot. Jetzt kann ich hier während meiner Arbeitszeit mit auf Instagram sein. Ist ja eigentlich gut. Aber dann habe ich gemerkt, wie so ein Druck entsteht. Du brauchst ja immer bessere Fotos. Und warum ich finde, dass Instagram das Leben zerstört, um jetzt nicht alle mit dem Selbstversuch zu langweilen, das kann man ja nachlesen, ist, glaube ich, weil man wird so unempathisch. Mhm. Also zum Beispiel habe ich mich dann damals von meinen Freundinnen fotografieren lassen. Nicht einmal, sondern 86 Mal. Kein Mensch hat Bock, dich 86 Mal zu fotografieren. Niemand hat Lust darauf. Und dein Freund hat darauf auch keine Lust mehr. Oder ich habe mich im Bikini, wo ich ein absoluter Gegner von bin, auf einer Wassermelone von meiner 19-jährigen Schwester damals abfotografieren lassen. Ich meine, A, was bist du für ein Vorbild, wenn du dich im knallroten Bikini auf eine Wassermelone, also auf so eine Luftmatratze legst. Und ich glaube, dass das Problem ist, warum Instagram das Leben zerstört ist, dass du eine Fassade von dir selber aufbaust und dass das digitale Leben aber dein analoges Leben zerstört. Ich meine, als Wirtschaftsjournalistin ein Bikini-Bild öffentlich zu stellen, ist sowas von granatendämlich. Und ich glaube, dass wir nicht aufpassen, was unser Gegenüber von uns auf Instagram denkt. Und Instagram kann nicht nur das Privatleben versauen. Also wenn du natürlich, wie ich damals, lieber abends Instagram-Nachrichten schreibst, als vielleicht mal Zeit mit deinem Freund zu verbringen, ist es schon mal schlecht. Aber es kann auch, glaube ich, die Karriere sehr stark beeinträchtigen. Und ich fand vor allem bei meinen Recherchen schlimm, wie freimütig viele, ich bin vor allem auch angehenden Journalistin gefolgt, wie freimütig sie da offenherzige Bilder posten öffentlich oder über ihre Verhütungsmethode auf Instagram in ihren Stories erzählen. Und ich glaube, dass wir uns sehr, sehr viele Begegnungen in der Realität kaputt machen aufgrund unseres Instagram-Ichs und dass die Leute uns dann vielleicht auch gar nicht mehr kennenlernen wollen.
Aber das ist ja eigentlich das, was alle fordern, dass es auf Instagram ein bisschen ehrlicher zugehen soll und dass man da eben auch authentisch über Themen sprechen soll und dass das dann vielleicht das bessere Instagram ist. Ne? Also da stellt sich ja dann schon so ein bisschen die Frage.
Es gibt ja diese Body Positivity Bewegung zum Beispiel.
Ist ja auch was auf Instagram entstanden ist.
Ganz, ganz großartige Bewegung. Natürlich nicht, weil ich kenne keine einzige Curvy-Bloggerin. Und es gab auch, aus meinem Verlag hat da auch eine Mitarbeiterin eine Studie als ihre Bachelorarbeit gemacht über diese Body Positivity Bewegung und keine einzige ist dort eigentlich wirklich ehrlich oder nicht gefiltert. Und ich glaube, dass das das ganz große Problem ist. Wir geben auf Instagram dann sogar vor, ehrlich zu sein und bearbeiten trotzdem unsere Bilder. Ich meine, wenn wir uns mal Farina Opoku anschauen, die steht doch immer so sehr zu ihrem Körper, Nova Lana Love, Curvy und so weiter. Also mir wurden mal Bilder von ihr auf Ibiza zugespielt und sie sieht da wesentlich anders aus als auf ihrem Instagram-Profil, auch von der Figur her. Und ich maße mir jetzt einfach mal an, zu behaupten, dass ich glaube, dass sie ihre Bilder sehr stark bearbeitet. Und das Problem ist ja, dass Instagram, warum es auch unser Leben zerstört, es lebt ja nur vom Sozialneid. Instagram basiert ja darauf, dass wir alle ein Leben vorgaukeln, was wir gar nicht hundertprozentig führen. Also ich habe sehr, sehr viele meiner Bilder meine Zähne weißer gemacht, als sie in echt eigentlich sind. Ich habe sehr oft meine Haut optimiert. Und du vergleichst dich ja immer mit anderen. Und dieser optische Konkurrenzkampf, den wir Frauen vor allem sehr, sehr gerne miteinander führen, der ist dort ja nicht richtig, weil es ist ja nur eine Fassade. Also ich habe zum Beispiel auch eine Leonie Hanne in echt erlebt und sie sah weder so aus wie auf Instagram in meiner Wahrnehmung. Ich muss ja immer sagen, ich sehe alles meine persönliche Wahrnehmung. Es können andere Leute anders sehen. Ist übrigens immer ganz wichtig, das zu erwähnen, auch aus rechtlichen Gründen. Also es ist nur meine eigene persönliche Wahrnehmung. Aber ich war in der realen Begegnung nicht so beeindruckt von
ihr. Aber findest du es nicht auch manchmal ein bisschen vermessen, dann von anderen Leuten quasi auf Instagram zu fordern oder dass man da hundertprozentig ehrlich ist oder sich so zeigt, wie man ist. Also diese Stories, die kennt ja jeder, auch gerade jetzt unter Journalisten im Lifestyle-Bereich, diese Geschichten von mir, ja, ich habe die mal im wirklichen Leben gesehen und die sieht gar nicht so aus wie auf Instagram. Das ist ja auch so ein...
Aber ich glaube, was dann darin das perfide ist, ist dieses, dass man so... Also ich glaube, ich finde auch, man kann nicht verlangen, dass man sich komplett so zeigt, wie man ist, und muss man auch nicht und muss auch keiner tun, aber dann so zu tun, als würde man sich so zu zeigen, wie man ist. Also was du ja auch schreibst, dass Kathi Hummels plötzlich anfängt,
genau,
sagen, oh, ich bin jetzt ja total ungeschminkt.
Genau, das ist auch mein Punkt. Also man und, muss gar nicht. Ich finde, ja, das ist nämlich, also das ja, finde ich übrigens auch, ich will es gar nicht fordern. Zum Beispiel, ich möchte mich nicht ungeschminkt, wenn ich gerade irgendwie einen krassen Hautausschlag habe, auf Instagram zeigen. Das muss auch keiner machen. Ich fand es ganz schlimm, dass Kathi Hummels da ihren Herpes zeigt und postet, wie sie im Krankenhaus ist. Das möchte ich gar nicht wissen. Und das muss auch keiner wissen. Deswegen, um die These richtig zu meinen, ich glaube nicht, dass wir uns dann so offen und ehrlich zeigen müssen. Nur ich glaube, wir müssen mal hinterfragen, warum wir überhaupt Influencerinnen folgen. Mhm. Und das ist einfach eine Frage. Zum Beispiel Stefanie Giesinger, das hat mich sehr erschrocken und das fand ich auch, es hat mich auch entzürnt. Ich meine, die postet das ganze Jahr ihr perfektes Leben und jetzt sagt sie 2019, du the hardest
one. Ja, aber unterlegt mit Bildern, auf denen...
Unterlegt mit Bildern, ne, wo sie natürlich... Also, und dann denke ich mir immer, du lebst also jungen Mädchen ein Jahr lang dein perfektes Leben vor und dann setzt du dich hin und sagst, wie scheiße alles ist. Dann lass es doch einfach. Und das ist, glaube ich, einfach das, was ich in meinem Buch zeigen will, dass man nicht jeder Instagram-Account ist das Tor zur Verdammnis. Ich folge zum Beispiel super gerne Judith Rakers. Mhm. Die ist für mich ein Vorbild. Ich finde, sie ist eine tolle Journalistin. Die zeigt sich auch nicht, wenn sie tränenüberströmt ist, ehrlich. Aber ihre Bilder sehen jetzt auch nicht so bearbeitet aus. Also sie hat auch Falten auf den Bildern und sieht normal aus. Und ich glaube einfach, dass wir, es gibt auch Studien, die sagen, wir müssen exakt schauen, wem wir folgen und aus welcher Motivation heraus. Und wenn wir jemandem folgen, der uns sogar ein gutes Gefühl gibt, dann kann es positiv sein. Aber ich glaube, ehrlicherweise, und zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Leonie Hanne, weil die da ein gutes Beispiel ist. Ich habe sie ja damals getroffen, 2017 oder 2018 zum Interview. Ich meine 2017. Und dann hat sie damals bei mir im Interview gesagt, dass sie ja eher zurückhaltend wäre und eher kamerascheu wäre. Das habe ich ihr damals sogar abgenommen, weil sie viele Bilder von hinten und von der Seite gemacht hat. Hätte Leonie Hanne das weiter gemacht, wäre, glaube ich, meine Kritik ihr gegenüber gar nicht so hart. Aber jetzt plötzlich zeigt sie sich oben ohne, nur noch in Gucci-Strumpfhosen bekleidet. Und ich finde diese Entwicklung, wenn man sich das mal anschaut, dass ich finde es perfide und bei mir weckt es manchmal das Gefühl, dass eine Strategie dahinter steckt. Erst hat sie sich von vorne gezeigt, dann zeigt sie sich jetzt plötzlich von hinten und dann jetzt plötzlich halbnackt Brüste zusammengequetscht, wo man nur noch die Brüste sieht. Und ich finde das auch bei Kathi Hummels, das sieht man auch. In jeder Story redet sie über ihren Sohn Ludwig. Warum? Weil sich das am besten verkauft. Und das finde ich, also deswegen bin ich der Überzeugung, dass man mal hinterfragen sollte, ob es was bringt, Influencerin zu folgen.
Also ist aber eigentlich dieses Berufsbild Influencer schon so ein bisschen der Ursprung allen Übels. Also nicht der Ursprung allen Übels, das war ja jetzt halt ein bisschen etwas übertrieben ausgedrückt, aber es ist schon, es wird ja auch immer krasser, dieses Phänomen, ne? Dass jeder, der einmal bei Bachelor mitgemacht hat, ist sofort, hat sofort 100.000 Follower.
Das ist so Horror. Und das ist nämlich so krass. Ja. Bei diesen Accounts geht es mir nämlich auch wirklich schlecht, wenn ich die angucke. Weil das ist so das, wo ich mir... Also genau, man muss halt wirklich gucken, wie man folgt. Und bei manchen weiß ich, okay, die arbeiten, die zeigen mir das. So. Ja. Und bei denen fällt es mir halt wirklich schwer, weil ich sehe, okay, die hören jetzt auf, irgendwas zu arbeiten, was sie vorher gemacht haben. So mein Beispiel ist immer Team Gold, ne, Drehgold. Jennifer Lange und André Gold. So, und kürzlich... Und die machen jetzt nur noch Reisen. Und kürzlich hat er auch schon gesagt, ja, es ist so toll, dass wir jetzt so ein Leben haben, wo wir auch einfach montags nach Kitzbühel fahren können sowas. Und sie dann gleich hat sich noch so bemüht zu sagen, ja, aber andere Menschen haben ja auch, das sind jetzt ja auch Ferien in manchen Bundesländern, damit man nicht so denkt, oh Gott, ihr habt nur Urlaub. Und dann irgendwann hat sie aber auch mal, hat sie so sich gepostet und gesagt, ja, ihr schreibt mir immer, dass ich immer so gut drauf bin und immer nur schöne Dinge erlebe. Aber heute habe ich auch echt mal einen schlechten Tag. Aber der schlechte Tag war dann irgendwie, also in Maßstäben von schlechten Tagen, so immer noch ziemlich weit oben, würde ich sagen. So, und wenn das dann so das ist, was mich beruhigen soll, dass sie auch mal irgendwie einen schlechten Tag hat und sich jetzt auch mit Freundinnen trifft und nicht eine Reise macht, damit soll ich mich dann besser fühlen so, und dann geht es mir eben einfach noch schlechter, wenn das ihre Definition von schlechten Tag ist. Und deswegen muss ich auch wirklich aufhören, diesen Accounts zu folgen, weil die sind schon hochproblematisch.
Genau, weil das ist ja auch das Problem, was wir bedenken müssen. Ich meine, man kann immer auf die Influencer rumhauen und sagen... ich finde es so schlimm, dass sie davon so ein gutes Leben haben, aber wir müssen ja auch mal unser eigenes, was ich übrigens auch wirklich schlimm finde, also ich finde, es ist wirklich Horror, dass manche Leute studieren und dann man sich nur halbnackt im Internet präsentieren muss, das ist irgendwie schon schlimm, aber man muss ja auch mal unser eigenes Nutzungsverhalten hinterfragen und wenn die nicht so viel Follower hätten, würden Marken die auch nicht finanzieren. Ich folge jetzt keiner einzigen Influencerin mehr, keiner einzigen Bachelor-Kandidatin mehr und dem Ganzen nicht mehr. Und ich merke schon, dass es wesentlich besser ist für die Psyche, sich nicht von morgens bis abends anzugucken, was irgendwelche anderen Menschen machen. Ich meine, wir kennen ja manchmal, ich kannte zu meinen Hochzeiten der Instagram-Nutzung, kannte ich besser den Tagesablauf von Caro Dauer als von meiner eigenen Schwester. Und das muss man sich ja mal wirklich vor Augen halten, wie krank das eigentlich ist. Also ich weiß, wer ihre Mutter ist, wer ihre Schwester ist, was sie morgens gegessen hat, wo sie abends hingeflogen ist. Und immer diese Perfektion, ja, das ist, ich glaube, das setzt einen auch so unter Druck. Ich glaube, es wirklich.
Caro Dauer ist nie müde. Ich war immer so, früher bin ich ja auch gefolgt und war immer so fasziniert, dass die immer fit ist und nie erschöpft ist.
Ja.
Also damit ist...
Aber die zahlen auch einen hohen Preis dafür. Das ist nämlich auch meine Meinung. Ich fand immer, also ich finde halt, also als ich diesen Selbstbesuch auch gemacht habe, fand ich, dass der Alltag einer Influencerin eigentlich nicht cool, sondern einfältig ist. Und wenn sich dein ganzes Leben immer nur um dich selber dreht und dein ganzes Leben davon abhängig ist, dass Menschen dir Likes geben und dir folgen, dann dreht sich dein Leben so stark nur noch um dich, das kann eigentlich nicht wünschenswert sein. Du wirst ja empathielos. Ich meine... Wenn man auch mal manche der Influencerin erlebt, wie sie mit ihrem Freund umgehen, der auch gleichzeitig ihr Manager ist, wie der da die Koffer für sie zusammenpackt. Und also da muss man sich schon fragen, ob es gut ist, wenn immer nur einer in der Beziehung der Star ist.
Das hast du ja auch beschrieben, ganz konkret bei Leonie Hanna und ihrem Freund. Ich habe die beiden auch mal kennengelernt auf, so einem Dior-Trip. Und da war ich wirklich fasziniert davon, dachte ich mir immer, Wahnsinn, dass die Beziehung, dass das funktioniert. Also dass das... Dass dieses unausgeglichene
Verhältnis... Wie hast du sie empfunden?
Also bei mir war es so, ich war erst mit den richtigen Journalistinnen sozusagen auf dieser Reise und die beiden kamen nachträglich dazu. Und es war schon ein ziemliches Gefälle. Und ich muss sagen, diese ganzen anderen Beauty-Journalistinnen waren schon sehr so, oh, guck mal, da kommt die. Und was will die denn jetzt hier? Und wir sind doch die Wahren. Also da hat man schon so gemerkt, okay, das ist ein Thema, dass wir das alles kritisch betrachten. Und dann saß ich neben den beiden und habe mich unterhalten und habe praktisch, du hast das Interview in deinem Buch, was du mit ihm geführt hast und auch mit ihr. Und ich muss sagen, praktisch wortwörtlich haben sie so mit mir auch gesprochen. Und es war nicht mal ein Interview, sondern ein vermeintlich privates Gespräch, wo du halt einfach merkst, es ist so, es sind so Standards, es ist diese Rolle, es ist diese Geschichte, diese nette Kleiderkreisel-Geschichte, mit der man immer kommt. So habe ich das erlebt und hochprofessionell, also hochprofessionell.
Wie findest du das, also ich kann es auch gerne, sonst beschreibe ich es. Das Problem ist, wie fandest du das Verhältnis zwischen denen? Weil ich war davon schon sehr begeistert, wie er auch bei dem Video da stand und ihre Haarbürste gehalten hat. Und es hat sich alles, so habe ich es wahrgenommen. Kannst du anfangen? Wenn du es anfangen hast, ist es ja sogar super, aber und ich hatte das Gefühl bei meinen Recherchen, auch wie jetzt, wir Journalisten, wir sagen untereinander oft und gerne, dass wir das blöd finden. Aber gegen die wirklich, die zu kritisieren in der Öffentlichkeit, das trauen wir uns gar nicht, weil dann kommt nämlich auch direkt, die Journalisten sind neidisch, weil sie kriegen keine Luxushandtaschen geschenkt.
Ja,
so.
Genau.
Es kommt sofort. Es kommt sofort Und dann wird sofort gesagt, ja, das haben mir schon super viele Influencer auch gesagt, naja, warum bist du denn eigentlich so kritisch? Du bist ja so neidisch, weil du keine Luxushandtaschen geschenkt bekommst. Wir Journalisten kommen auch im Gegensatz zu Influencern nicht zum Beifallklatschen, sondern zum Kritisieren. Und ich finde, wir Journalisten kritisieren die Influencer noch viel, viel, viel zu wenig.
Aber wenn wir das machen, also wir machen das ja tatsächlich auch auf Iconist durchaus. Ja. Und wir bekommen aber auch dann diese Kommentare.
Euch wird Neid vorgeworfen.
Genau.
Natürlich.
Ja. Und auch dieses Argument, ja, aber sie ist doch erfolgreich. Ja, sie ist so erfolgreich. Da ist der Erfolg das einzige Kriterium, das gilt oder was dann sozusagen alles, was man macht, überstrahlt und keine kritische Auseinandersetzung mehr damit zulässt. Da ging es auch mal um Chiara Ferragni. Natürlich ist die mega erfolgreich und hat Millionen von Followern und hat ja auch ein Business sich aufgebaut.
Aber Michaela Schäfer ist auch erfolgreich.
Ja. Genau, so. Aber deswegen muss ich doch nicht alles, was sie tut, gut finden oder gut heißen.
Absolut. Ja. Und das ist für mich halt einfach das, dass ich das so schlimm finde, dass wir, ich habe mich ja auch lange übrigens zurückgehalten, weil ich auch mal gedacht habe, aber ich war ja das erste Mal sogar richtig geehrt, eine Influencerin kennenzulernen. Also ich war ja im Gegensatz zu allen anderen Journalisten, fand ich das ja toll. Ich habe mich mit meinem Chef damals... Leonie Hanne war die erste Influencerin. Ah, okay. Aber ich habe mich immer mit meinem Chef damals so auch so ein bisschen, weil dann habe ich Leonie auch positiv für uns, hat er gesagt, Nena, irgendwie, sie sagt zu dir im Interview, dass sie kamerascheu ist und du hakst nicht nach als Journalistin. Ja, du findest es doch alles nur blöd und ist doch toll, warum sind wir denn so neidisch? Und da habe ich wirklich so geredet. Und dann ist mir aber irgendwann mal aufgefallen, als ich das dann verfolgt habe, dass, wie sie dem Spiegel das Interview gegeben hat und dann irgendwann, wie sie ihre Strategie geändert hat. Und ich fand die, beim ersten Treffen habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, so, weiß nicht, aber die Entwicklung dann, und da habe ich irgendwann gedacht, ganz ehrlich, ich muss es ja einfach kritisieren, weil manche Sachen muss man kritisieren. Zum Beispiel, wir werden ja auch für Artikel kritisiert. Ich habe zum Beispiel auch schon mal ein, zwei Artikel geschrieben, die ich jetzt im Nachhinein gerne löschen würde. Und
ja,
dann,
klar, jeder hat das.
Genau,
das
so. Ist, und dann denke ich immer, deswegen kann man aber doch auch die Arbeit von Influencern kritisieren. Und es ist ja so, wir haben Compliance-Vorschriften. Und zwar krasse. Ich habe wirklich krasse Compliance-Vorschriften. Ihr bestimmt auch dieselben.
Und muss mir sogar mal eine Schulung machen dazu.
Ja, wir auch. Und dann ist ja meine Frage, warum, also wie konnte das überhaupt entstehen? Journalisten haben, um das mal zu überlegen, Journalisten haben Compliance-Vorschriften. Also ich dürfte mir jetzt, ich habe zum Beispiel mal ein ganz tolles Kleid vom Modedesigner geschickt bekommen nach dem Interview. Das war so 600 Euro wert. Dann bin ich mit meinem Chef nach unten gegangen zur Poststelle und habe das Kleid zurückschicken lassen mit einer Karte, dass ich es leider nicht annehmen muss. Ich habe sogar noch meinen Chef mitgenommen, damit wirklich in meiner Redaktion offengelegt ist, dass ich das jetzt zurückschicke, ja? So, und dann frage ich mich halt immer, warum, also wir Journalisten machen das und es ist auch richtig, weil vielleicht würde es uns sonst doch beeinflussen in unserer Wahrnehmung. Aber Blogger oder Influencer haben halt einfach erfunden, sie dürfen alles annehmen, dann dürfen sie darüber berichten und dann beschweren sie sich noch, was sie mit Werbung deklarieren müssen. Und das ist für mich, ich verstehe das, es muss also mir wirklich mal jemand erklären.
Unsere Zuhörer, Nenas Ohrringe haben gerade richtig gewackelt und
ich verstehe, aber das muss mir wirklich mal jemand erklären, warum haben die denn keine Compliance-Vorschriften, wenn sie doch auf ihren Blogs darüber berichten?
Aber weißt du was, ich glaube halt, ich rede jetzt auch schon hier mit erhobenen Zeigefinger, da glaube ich wirklich, diese ganzen Gerichtsverfahren, die jetzt aufgekommen sind zum Thema Werbung und Kennzeichnung und so weiter, das liegt schon auch daran, dass überhaupt mal auch die Finanzämter und so weiter auf Influencer aufmerksam geworden sind durch Zeitungsberichte. Das ist schon auch...
Also ich hoffe ja nur immer, dass die Finanzämter auch wirklich darauf aufmerksam werden und auch diese ganzen geldwerten Vorteile. Mhm, also wissen das dann überhaupt? Ich denke mir immer, weiß denn jede Bachelor-Kandidatin, dass sie nicht nur, wenn sie Geld,
so auch eine
richtiges Art Geld verdient, das versteuern muss, sondern auch diese ganzen geldwerten Vorteile irgendwie angeben muss. Wissen die das
aber
denn?
Aber genau, ganz, ganz lange lief das ja komplett unter der Hand, bis dann auch, wir kriegen das ja auch immer mit durch PR-Firmen oder Leute von Marken, die dann plötzlich sagen, ja, und jetzt auf einmal müssen wir das immer alles versteuern und das ist so teuer und so weiter. Und ich glaube schon, dass das durch die öffentliche Auseinandersetzung auch in den herkömmlichen Medien ein bisschen bekräftigt wurde, diese Entwicklung, dass man sich doch mal damit auseinandersetzt, was machen Influencer eigentlich? Ne? Also was ist eigentlich deren Aufgabe, wie verdienen die Geld und wo fließt das Geld hin und wie versteuern die das und so weiter? Also da
ich verstehe das nicht, dass es da keine Compliance-Regeln gibt. Ich wundere mich wirklich und das Problem ist, die müssen ja jetzt alles kennzeichnen. Das kann ja auch nicht richtig sein, weil da muss ich auch sagen, gut, dass Kathi Hummels gewonnen hat. Wenn sie ein Kuscheltier für ihren Sohn von irgendeiner Freundin geschenkt bekommen, muss sie nicht, weil sie viele Follower hat, Werbung hinschreiben, weil das führt ja dann auch
wenn man
nur
sich
dazu
untereinander verteckt, das liebe ich auch aber besonders.
Vor allem dadurch ist ja alles Werbung und dadurch ist ja dadurch nichts mehr Werbung.
Ja,
und ich glaube, finde halt wirklich, wenn man sich das, ich habe ja auch ein paar Beispiele in meinem Buch an Follow da extra aufgeführt, wenn man sich das da mal anschaut, geschrieben, diese Gewinnspiele, mhm. wie klug da, ein Beispiel ist ja auch Kathi Hummels, wie sie da erzählt von ihrem Sohn Ludwig.
Da hast du in dem Buch, in dem einen Kapitel,
ja, genau, habe ich so Beispiele mal gemacht. Ja, und dann sitzt der Sohn da auf ihrem, und sie erzählt, ja, und mein kleiner Ludwig schläft jetzt, deswegen muss ich leise reden, und erklärt dann von Ingolstadt Village. Das ist natürlich eine reine Werbesache. Es geht um Ingolstadt Village. Und das habe ich probiert mal aufzudröseln in meinem Buch. Und ich will ja gar nicht die Influencer jetzt sagen, alle Influencer sind ganz schlimm und ich bin gegen alle Influencer, sondern wir sind ja auch selber schuld. Ich bin mir sicher, ich meine, Leonie Hanne zum Beispiel war Strategieberaterin, die ist eine smarte Frau. Ich bin mir sicher, dass wenn sie nicht immer die ganzen Likes kriegen würde für die halbnackten Strumpfhosenbilder, die sie gerade so gerne postet, sondern vielleicht sogar mal Likes, mehr Likes bekommt für ein hoch tolles, installiertes Bild, sie ist ja eine smarte Frau, bin ich mir sicher, dass sie auch das machen würde. Aber dieses Nutzungsverhalten, wie oft ertappe ich mich selber dabei, dass ich unter irgendeinem Bild vom Mädchen mir schreibe, tolles Kleid, love you, oh, siehst du ja toll aus. Als ob die Männer, mein Freund hat noch nie bei einem Freund kommentiert, wow, was für ein Outfit, siehst du da toll aus, Herzen, love you, Beauty, im Leben nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es auf der einen Seite die Influencer, aber auf der anderen Seite sind wir das auch alle mit. Ich meine, wir leben das System Instagram, ja.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das, ich ertappe mich schon auch immer mal wieder dabei, dass ich dann so meine Accounts, denen ich folge, durchgehe, ganz vielen Endfolge und dann findet man aber wieder andere. Also dann kommt wieder irgendwas anderes im Fernsehen oder weiß ich nicht, irgendwo sieht man in einer Story einen Post von jemand anderem, den man dann irgendwie ganz interessant findet und denkt, naja, der kannst du ja doch mal folgen, die ist ja ganz sympathisch und was sie postet, ist auch gefällt mir irgendwie. Und dann hat man doch wieder alles voll mit irgendwelchen Stories und Outfit-Posts und was
aber
weiß
woran,
ich was.
Woran liegt das denn? Ich sehe das ja auch, wenn ich zum Beispiel, ich hatte kürzlich so eine Phase, da bin ich Angelina Heger gefolgt, weil ich so fasziniert
also
war.
Also du folgst aber auch wirklich.
Nee, doch, ich habe darüber
ja auch alles beruflich.
Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, die faszinierende Inhaltslosigkeit von Instagram-Stories,
ja.
Weil ich wirklich fasziniert davon war, wie ausführlich und in wie vielen Stories sie erklärt, welchen Obstteller sie isst und warum sie den isst und welches Obst darauf ist oder dass sie einen Geldbeutel verloren hat und wo sie den aufgeräumt hat. Das war wirklich null Inhalt und ich habe mir das angeguckt und ich war völlig fasziniert davon und habe halt so ein bisschen versucht zu ergründen, warum mich das fasziniert und was das ist und dass es halt so das Geheimnis ist, dass sie ein vermeintlich normales Leben lebt, aber so ein Ticken glamouröser als ich, ne? Aber nur so ein bisschen, so dass es vermeintlich erreichbar scheint, aber ich doch noch so ein bisschen was sehen kann, was ich nicht habe.
Ne? So einen etwas angenehmeren Alltag vielleicht.
Genau, es ist ein Alltag, also sie gaukelt so vor, sie hätte auch Alltag, aber es ist halt kein U-Bahn-Fahren dabei, es ist kein schrecklicher Büroarbeitstag dabei. Aber es ist so, ich habe so das Gefühl, okay, die ist so was Ähnliches wie ich. Und dann frage ich mich aber, warum funktioniert es? Warum wollen wir was sehen, was wir nicht haben? Warum wollen wir vorgeführt bekommen, was nicht erreichbar für uns ist.
Das liegt wirklich ehrlich an dem System Instagram, wie die App konstruiert wurde. Also das habe ich ja auch in ein Follow, in dem dritten Teil beschrieben. Da habe ich nämlich dann mal die Theorie mir angeschaut. Und es gibt ja ganz viele auch hohe Bosse vom Facebook, wozu Instagram ja gehört, und auch sogar Gründer, die sagen, wir wollten damals eine Sucht erschaffen. Und wir wollten Menschen, wir haben überlegt, wie wir Menschen süchtig machen können. Und die haben, Sean Parker zum Beispiel, der war auch hoch, der hat ja gesagt, passt auf, was Instagram und Facebook und so mit euren Kindern macht. Und wir sind darauf halt und Instagram ist ja, einmal ist Instagram so konstruiert worden, dass du möglichst viel Zeit auf der App verbringst. Und durch diese Likes und Herzen wirst du konditioniert. Und durch diese Influencer wie Angelina Heger, das konnte ich natürlich nicht wissen bei der Programmierung, dass es eine Angelina Heger geben wird. Aber dadurch zeigt sie dir ja, was du selber mit Instagram erreichen kannst. Du denkst ja, ach komm, ich lade ein paar Bilder von mir hoch und bin dann wahrscheinlich selbst Influencerin und verdiene damit mein Geld. Und ich glaube, dass das ganz, ganz große Problem ist. Und man muss, ich habe ja ein Beispiel, das fand ich ganz spannend. Ich bin ja so einer Mama-Bloggerin gefolgt. Nennen wir sie mal Franziska, die heißt anders, aber die ist mit Freunden von mir befreundet. Es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht ehrlich sein konnte. Ist auch okay. Ich will ja keine Freundschaft gefährden. Und ich habe mir die jeden Abend angeschaut und ihre Familie. Und ich wusste, was die zu essen hat. Also ganz, ganz krank. Und ich habe mich sogar schon abends gefreut, wenn Franziska wieder was Neues hochgeladen hatte. Dann sitze ich irgendwann mit meinen Freunden zusammen und sage so, ja, ich finde ja deine Freundin irgendwie so toll auf Instagram und so. Und dann sagen die zu mir, die ruft mich jeden zweiten Tag an und erzählt mir von ihrem unglücklichen Leben. Und da habe ich gedacht, mein Gott, und ich schaue mir diesen Mist da den ganzen Tag an und denke, wie viel glücklicher sie doch ist. Und deswegen glaube ich, wirklich, dass es eigentlich gar nicht ratsam ist, irgendwem von denen zu folgen. Ich glaube, man sollte alle, die man nicht privat kennt oder die einem nicht irgendwas bringen, sollte man abonnieren.
Ich habe das auch wirklich vor einer Weile gemacht. Es ist leider manchmal, wie du schon sagst, irgendwie schlägt es mir halt natürlich auch diese Leute vor, obwohl ich wirklich irgendwann gesagt habe, ich folge nur noch Disney-Accounts, Hunden und New York-Accounts. Ja. Ja. Das sind auch so, da sind keine Menschen dahinter, sondern es ist halt ein Thema. Ja. Ne?
Ja. Deswegen, wie findet ihr denn das Frauenbild auf Instagram eigentlich?
Also da wollten wir, also wir haben da gestern auch in der Redaktion drüber gesprochen, weil eine Kollegin von uns gesagt hat, so, man kann sich ja sein Instagram auch selbst zusammenstellen und man kann ja auch, was Chance und vielleicht auch Gefahr zugleich ist, sich so eine Bubble erschaffen, wo es ein total gutes, also weißt du, wo das Frauenbild ist, du kannst arbeiten gehen, Kinder haben, so dich im Beruf verwirklichen, du kannst es dir erschaffen und lebst dann in einer Wirklichkeit, die vielleicht gar nicht die Wirklichkeit ist, ne?
Ja, ich weiß schon, du spielst wahrscheinlich auf die Studie von Maria Furtwängler an, oder? Mhm. In der, nochmal kurz für die Zuhörerin, wurde ja so ein bisschen rausgefiltert, dass eben das Frauenbild auf Instagram im Allgemeinen ziemlich rückwärtsgewandt ist, dass es eben so dieses Ideal, man ist zu Hause, man bastelt, man beschäftigt sich mit der eigenen Schönheit, dass das doch so das übergreifende Thema ist, was am meisten
vorkommt. Was wahnsinnig erfolgreich ist. Ich meine, guckt euch Sarah Harrison oder so jemanden an, die ja alle erst richtig zu wachsen angefangen haben, sobald sie verheiratet
Kinder. Und es war eine Bachelor-Kandidatin, Wahnsinn. Das vergisst man ja immer.
Ja, und jetzt ist sie so ein vermeintlicher Megastar durch dieses heile Welt-Ding.
Ja, auf der anderen Seite muss ich schon sagen, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Modethemen und da sieht man halt schon, dass halt Instagram auch zu so einer Demokratisierung geführt hat. Also, dass im Grunde genommen jeder seine Kettchen oder was auch immer er herstellt, bei Instagram hochladen kann und dort verkaufen kann und quasi eine Karriere und ein Business aufbauen kann. Und sowas finde ich dann schon immer, also das ist, finde ich, schon positiv, dass man dadurch die Möglichkeit hat. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema Frauenbild.
Aber ja, genau, ich meine, aber es ist ja trotzdem gut. Es gibt ja
auch viele Frauen, die gerade jetzt auf Instagram eben so kleine Labels dann machen und das da gründen.
Stimmt.
Und gerade dieses ganze Gründerinnen-Thema ist dort ja auch sehr präsent.
Ja, die Demokratisierung der Medien auch auf Instagram. Ja, genau. Das stimmt schon. Aber ich finde halt dieses, das machen ja sogar auch Bekannte von mir, dieses Wifey off in die Instagram-Biografie zu schreiben. Das ist, da gehen mir ja die Nackenhaare hoch. Ich finde das ja Horror.
Kriegt der Instagram-Husband wenigstens noch ein bisschen Credit.
Ja, genau, dann kriegt er noch ein bisschen Credit, aber ich glaube halt wirklich, dass das auch ein schwieriger Punkt ist auf Instagram, was vielleicht auch das Leben zerstören kann, wenn wir so rückwärtsgewandt dort leben oder uns benehmen.
Aber warum ist es denn so erfolgreich, dieses? Also ich habe ein Hochzeitsfoto von mir gepostet, ich habe noch nie so viele Likes bekommen, wie auf dieses Hochzeitsfoto.
Ja, ja,
ne?
Es ist so. Jedes Hochzeitsfoto schlägt jeden Doktortitel dieser Welt. Es ist so.
Warum ist das so?
Weil wir Frauen am Ende doch alle geheiratet werden wollen, wer weiß.
Und warum wollen aber auch alle sehen, dass andere heiraten und warum wollen das alle feiern? Also so, warum ist das, wofür ich gefeiert werde und so viele Kommentare bekomme, wie ich noch nie bekommen habe? Für nichts.
Naja, du hast immerhin geheiratet, aber also das konnte ich mir übrigens auch nicht erklären, weil ich habe es ja beschrieben, anhand dieser Studie, die du beschrieben hast, ich habe beschrieben, dass wir Frauen, dass jede Hochzeit jeden Doktortitel schlägt auf Instagram und jedes Kind schlägt jeden beruflichen Erfolg mit Likes. Aber warum das so ist, das konnte ich mir auch nicht erklären. Und deswegen ist es das, was ich immer meine mit nicht, deswegen heißt es ja nicht, wie die Influencer unser Leben zerstören, sondern wie Instagram unser Leben zerstört, weil wir alle ja mitmachen. Kein Wunder, dass eine Kathi Hummels jeden Tag über ihren Sohn Ludwig spricht. Das ist auch das, was die Follower von ihr hören wollen. Und ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass es auf Instagram gibt es ja nichts zu gewinnen. Also auf LinkedIn zum Beispiel, das ist ja ein anderes soziales Netzwerk, da gibt es ja berufliche Chancen vielleicht zu gewinnen oder man kann sich präsentieren. Oder Facebook, da hat man ja, folgt man ja eigentlich keinen fremden Menschen. Also da hat man seine Freunde. Aber ich glaube, auf Instagram gibt es nichts zu gewinnen als die Aufmerksamkeit der anderen. Und deswegen glaube ich, laden wir da, es geht ja um Sozialneid und ich glaube, anscheinend träumen wir Frauen irgendwie doch im Innersten alle davon, geheiratet zu werden vom Prinzen. Vielleicht wie in den Disney-Filmen, ich weiß es nicht, aber es wundert mich auch stark und ich habe keine Erklärung dafür gefunden.
Also manchmal ist es ja auch ganz einfach und es ist nur sowas wie Eskapismus, so die Welt ist so schlecht und real und wir haben alle unsere Probleme und da ist vermeintlich alles in Ordnung.
Aber ich glaube schon auch, dass der Druck tatsächlich so weit geht, dass man denkt, okay, ich muss mich jetzt öffentlich für das persönliche Glück von dieser anderen Person freuen.
Stimmt.
Dass auch alle wissen, ich kann gönnen, Female Empowerment und also nicht, dass jetzt die Leute, die dich zur Hochzeit beglückwünschen, denen es nicht sich wirklich für dich freuen, aber das ist halt schon, also ich denke schon auch oft, wenn jemand postet, dass er Geburtstag hat, dann denke ich schon, oh ja, da muss ich jetzt schnell schreiben und schreibe ich das jetzt als Kommentar oder als Nachricht oder also ich weiß nicht, geht das euch auch manchmal so, dass ihr das Gefühl habt, oh Gott, dann bin ich noch schlimmer dran als ihr.
Wie viel Zeit verbringst du auf Instagram?
Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie viel, aber ich habe so eine Screentime am Tag von ungefähr 3-4 Stunden.
Ich auch.
Und da würde ich schon schätzen, dass ein Großteil auf Instagram
läuft. Aber ihr schreibt auch viel bei Instagram, ne? Und ihr beobachtet auch
und
viel.
Und man muss auch dazu sagen, dass wir ja auch unseren Iconist-Account, unseren Podcast-Account, unseren Iconist Short Trash TV-Account pflegen selber. Und ich meine, hört sich ja so ein bisschen nach einer Ausrede an, aber dann geht das auch nicht anders. Da musst du schon auch auf Instagram
aber
unterwegs
dieser
sein.
Aber dieser Iconist Short Trash TV Account ist auch das große Problem, weil da folgen wir eben, ne, monothematisch all den Menschen aus Bachelor und so. Und dann ist man halt, wenn man da was postet, dann doch kurz geneigt, ne, da mal zu schauen, was die da eigentlich so posten.
Ja.
Was mich zurzeit so aggressiv macht, sind diese, immer diese, dann hier Tim Stamberger, der Polizist von Gerda, ne, so ein Foto von sich im Auto und dann, immer diese
ich weiß nicht, inwieweit du da in dem Thema bist.
Ich gucke weder Bachelor noch Bachelorette, noch Dschungelcamp, noch, ich gucke gar kein Trash-TV, habe ich auch nie
aber
gemacht.
Aber dann immer diese Goethe-Zitate unter diesen Selfies, ne? Oder so Heinrich Heine, so, dann ist da immer so ein Zitat drunter.
Ja, ja.
So, das erschließt sich mir auch gar nicht.
Also ich glaube, man muss halt wirklich gucken, wem man folgt. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn man sich da mal ein bisschen hinterfragt. Ich habe auch so einen Selbsttest hinten in meinem Buch drin, wo man mal schauen kann, ob man selber Instagram-süchtig ist.
Ja, den empfehle ich euch auch, wenn ihr das Buch kauft oder lest.
Wirklich mal gucken, warum man Menschen folgt, warum man sein Leben teilt. Zum Beispiel, ich hatte immer die nervige Angewohnheit, meinen Koffer zu filmen, wenn ich irgendwo hingereist bin, weil ich natürlich zeigen wollte, oh, ich bin so viel beschäftigt. Ich bin so busy. Jetzt, gestern bin ich zum Beispiel hier nach Berlin geflogen, habe ich gar nicht gepostet. Ich habe bis jetzt noch nicht mal gepostet, dass ich in Berlin bin. Wozu auch? Wen soll denn interessieren, ob ich in Berlin bin oder nicht? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Man muss halt wirklich schauen, ich habe auch viele meiner Bekannten mittlerweile auf stumm gestellt, gebe ich auch offen zu, sogar manche meiner Freunde, weil mich einfach so nervt, was sie den ganzen Tag posten, dieses Mittagessen, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, das musste ich auch lernen, dass ich jetzt nicht mehr nur Leuten folge oder jede Story angucke, weil ich mit denen im echten Leben befreundet bin. Ich glaube, dass man kann auch eine Freundin haben, deren Instagram ich man richtig beschissen findet, aber man mag sie privat trotzdem gerne. Und ich glaube, dass das sinnvoll ist.
Ist vielleicht auch dann besser für die Freundschaft, wenn man es dann stumm schaltet, weil ich finde persönlich, dass oftmals Leute, die einem näher stehen oder die man so ein bisschen kennt, auch Bekannte, dass die so, dass das noch mehr Neid hervorruft, wenn man dann sieht, wo die gerade schon wieder Urlaub machen oder was die beruflich machen oder so, als jetzt jemand, der sehr weit weg ist.
Oder dass es einen auch besonders ärgert, wenn man weiß, das stimmt alles überhaupt nicht.
Ja, oder
und die
so,
tut
genau.
jetzt hier so und es
genau,
ist doch
genau.
gar nicht so.
Aber das war bei mir ganz anders. Ich habe immer bei den Leuten, die ich kenne, habe ich mich mega gefreut. Also zum Beispiel ist gerade eine Bekannte von mir Chefredakteurin geworden.
Mhm.
Habe ich mich mega gefreut. Oder ein Freund von mir wird bald auf dem Cover vom Magazin sein.
Es kommt natürlich auch darauf an, welches Verhältnis man zu dieser Person tatsächlich hat.
Aber die jetzt Chefredakteurin geworden ist, ist nur wirklich eine Bekannte von mir, eine entferntere sogar. Mich mega gefreut. Und bei mir war es immer eher dieses, wenn ich dann da im Büro saß und dann wieder gesehen habe, wie diese Mädchen, die ich dann sogar auch in der Realität kennengelernt habe, da von Event zu Event geflogen sind, habe ich so gesagt, so, also irgendwie kann das doch nicht wahr sein, dass jemand, der nur sich selbst den ganzen Tag darstellt, das ist ja, es war ja wirklich fake it till you make it in vielen Fällen.
Hm.
Also zum Beispiel, wenn man sich das Buch von Riccardo Simonetti durchliest mal, ja, dann weiß man, dass das Ziel von diesem Mann, und dazu steht er auch, das finde ich übrigens sehr ehrlich an ihm, der wollte nur berühmt werden. Aber früher sind Menschen berühmt geworden, weil sie ein Talent hatten, wie Boris Becker, eine Steffi Graf. Heute reicht es, wenn du ein komplettes Privatleben erzählst, von vorne bis hinten. Mhm. Und was, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist...
Muss ja noch nicht mal mehr in eine Castingshow
viele
gehen.
Viele Likes und Follower sind ja auch gekauft. Also ich meine, Kathi Hummels hat jetzt ja erst wieder schlechte Medienberichte geerntet vor ein paar Wochen, dass sie kauft. Sie hat es abgestritten. Ich weiß jetzt nicht, wo die Wahrheit darin liegt. Aber wenn man sich mal so den Like-Follower-Ratio anschaut, auch bei den Großen, da liegt die Vermutung schon nahe.
Ja, das sieht man schon relativ schnell. Also... Kurz zur Erklärung vielleicht, also das Verhältnis zwischen Followern und Likes und auch Kommentaren.
Ja, und dann sieht man schon, dass viele bestimmt gekauft haben mal. Ich weiß jetzt nicht, natürlich nicht alle, ich kenne die Accounts ja nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass diese Medienberichte über Kathi Hummels vielleicht nicht ganz falsch waren.
Ich habe das tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, ehrlich gesagt selber, dass plötzlich Accounts von großen Blogs, Instagram-Stars mir gefolgt sind und dann so ein paar Fotos halt so durchgeliked haben, ne, damit man sie, also auf sie aufmerksam wird. Und dann ist halt klar, dass es ein Bot ist. Also,
klar.
Ne, und solche Sachen halt.
Ja, ich habe damals auch, zum Beispiel mich hat eine Sache super verwundert. Ich habe 2008 2018, ich komme ja immer mit den Jahren durcheinander, ich glaube 2018, ich will jetzt nichts Falsches sagen an der Stelle, ich glaube, ich habe 2018 Elena Carriere interviewt. Mhm. Nein, 2017, für meinen Selbstversuch. Moment, ich schaue mal eben nach, damit ich jetzt auch nichts Falsches hier sage. Genau, ich habe 2017 Elena Carriere, die Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, interviewt. Und damals hatte sie, ich glaube, 500.000 Follower. Das gucke ich aber jetzt auch nochmal nach. Ich meine, sie hatte damals 500.000 Follower auf Instagram. Da, knapp 500.000 Menschen folgen der Schauspielerin. Das war Ende 2017. Es ist 2,5 Jahre später. Sie hat immer noch 500.000 Follower.
Echt?
Da habe ich mich, wir können es jetzt nochmal nachgucken vielleicht, kurz,
ja,
damit wir nichts Falsches sagen. Ich bin ja mit so Aussagen auch immer vorsichtig, damit man niemandem was unterstellt, aber ist doch verwunderlich, dass die Zahl so gleich geblieben ist innerhalb von über 2 Jahren. Und ich habe ja mal
gehört. Ja, sie hat 508.000.
Also 508.000 und damals hatte sie auch 500.000. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie kann das denn sein, wenn man 2 Jahre noch so viele Medienberichte bekommt, dass es nicht steigt? Das kann an der App liegen, dass einfach damals der Wachstum ja auch viel, viel schneller war. Viele bleiben ja auf einer Zahl. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass die Gerüchte stimmen. Es gibt ja Gerüchte, ich weiß nicht, ob die wahr sind. Genauso weiß ich jetzt auch nicht mit Elena Carrieres Instagram-Account, wie es ist. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Aber es gibt ja Gerüchte, dass bei GNTM eine Zeit lang Follower auch gekauft wurden, während das Format lief, um die schnell hochzubringen. Keine Ahnung, ob die Gerüchte stimmen. Aber manche Sachen, wie das du sagst, dass dir große Influencerinnen gefolgt sind, wie sollen die denn so leicht auf das Profil gekommen sein, dann die Bilder durchliken, wie so ein Bot. Und mich wundert das halt sehr stark, warum manche immer auf ihrer Zahl bleiben. Also auch Jahre später. Und meine Frage wäre schon, ob bei dem Format Germany's Next Topmodel irgendwann mal in irgendwelchen Staffeln Follower und Likes am Anfang gekauft wurden oder nicht. Das ist aber nur eine Frage. Ich kann das ja nicht beurteilen, weil ich ja nicht dabei bin. Aber die Vermutung liegt halt nahe, dass auch vieles auf Fake basiert.
Ja. Ja.
So. Das war jetzt wahrscheinlich... aber ich glaube, nee, es wundert mich wirklich stark. Auch in anderen Fällen, wo ich das beobachtet habe. Es kann natürlich, es gibt auch immer ganz einfache Erklärungen dafür. Nutzer haben sich abgemeldet, andere Nutzer sind gefolgt, es hat sich verändert, aber.
Ja, aber wisst ihr, was, es fällt mir jetzt noch gerade ein, was ich auch immer so nervig finde, wenn dann plötzlich diese Leidensberichte kommen
auf Instagram.
Der Algorithmus ist so nervig und ich habe seit ein paar Tagen gar keine Reichweite mehr und so. Also da denke ich mir auch immer, warum erzählst du mir das jetzt? Das ist doch egal, irgendwann wird sich das auch schon wieder regulieren. Und
die leben halt davon, ne? Ja. Das ist halt das Problem, die sind halt so stark abhängig. Ich habe ja zum Beispiel, es ist ja ein ganz langes Interview in meinem Buch drin mit Ina Ogo, der Spielerfrau.
Habe ich gleich,
Und ich habe ja wirklich ihr, glaube ich, 17 Seiten gewidmet oder 19 Seiten sogar. Und die hat es ja dann auch gesagt, dass es halt mit dem Algorithmus schwierig ist und so weiter. Und ich fand, dass sie sehr, sehr ehrlich in diesem Interview übrigens ist. Und sie hat es komplett autorisiert. Und da habe ich Hochachtung vor, weil ich habe keine andere Influencerin erlebt, die mir ein Interview komplett autorisiert hat. Oder nicht irgendwas oder mal hatte. Oder nicht vorher schon 1000 Regularien wollte.
Du hattest da auch persönlich mit ihr Kontakt und nicht mit irgendeinem Management oder...
Nein, ich war mit Ina Ogo, habe ich für die Bunte interviewt und war im Waldorf Astoria mit ihr. Und dann habe ich sie erst danach angerufen, weil ich habe dann überlegt, mich würde das eigentlich gerne reinnehmen. Und dann habe ich sie gefragt, darf ich das verwenden fürs Buch? Und sie hätte natürlich Nein sagen können, weil ich wollte ja die ganze Datei verwenden. Und sie hat ja für die Bunte, das waren 7 Zitate. Sie hätte, also... Es war kein Druck da und sie hat gesagt, ja gerne, kannst du machen, schick's mir einmal rüber. Sie hat jetzt innerhalb von 10 Minuten freigegeben. Also sie hat es gelesen oder eine halbe Stunde und dann freigegeben und sich dann ehrlich, empathisch über dieses Buchprojekt interessiert. Und dann kann man sagen, Ina Ogo und ich haben ein komplett anderes Frauenbild. Ja? Ich glaube, es gibt kaum konträrere Menschen als Ina Ogo und mich. Aber ich habe sie in dem Fall, und das hat ja, zeigt ja auch, wie subjektiv auch meine Begegnungen in dem Buch sind, aber ich habe sie in dem Fall als sehr fair und sehr ehrlich erlebt, wie offen sie auch darüber spricht. Also fand ich jetzt in dem Buch. Hattest du andere Erfahrungen?
Ja, aber ich weiß gerade nicht, ob ich die erzählen kann.
Wir sind der ehrliche Podcast.
Also es war so, ich war irgendwie total fasziniert lange Zeit von ihr tatsächlich auch und auch von ihrem Podcast mit den Spielerfrauen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da mal reingehört hast.
Ich finde ihn auch gut, ja.
Und da war eben auch dieses Phänomen, dass man einfach so einen Einblick in ein Leben bekommt, was man selber nicht führt und wo vielleicht auch ganz andere Haltungen und Meinungen vertreten werden. Und ich fand das irgendwie gut, dass man auch mal sich außerhalb seiner eigenen ja, seines eigenen Wertesystems vielleicht irgendwie so ein bisschen bewegt auch. Und war einfach fasziniert davon. Naja, jedenfalls habe ich der auch total intensiv auf Instagram gefolgt, alles mit ihrer Tochter, was sie immer postet und so weiter und so fort. Und dann hatten wir halt den Fall, dass wir uns auf Instagram so einen kleinen Scherz quasi mit ihr erlaubt haben, kann man sagen.
Es war wirklich lustig,
es war wirklich harmlos.
Also wir haben wirklich einen harmlosen Spaß
gemacht. Das war ein Meme, gemacht,
ja. Eigentlich passt ganz gut zu unserem Thema. Und es war, sie hatte in der Story, wie sie im Fitnessstudio ist und irgendwie schreibt First Day of Work. Es war so Anfang Januar oder sowas. Und dann
back to work,
genau. Und dann haben wir ein Bild von mir gemacht, wie ich halt hier am Schreibtisch sitze, im grauen Büro, neben lauter Blättern vergraben.
Das ist nett, das ist so lustig.
Und dann haben wir halt geschrieben, oder Julia hatte auch die sehr lustige Idee, wie Influencer der erste Arbeitstag nach Weihnachten, unser erster Arbeitstag
nach Weihnachten.
Fand ich auch witzig.
Und wir haben sie auch vertaggt und so weiter, weil wir gedacht haben, also ich habe sie so eingeschätzt, dass sie das auch witzig findet. Ja? Und dann hat sie es halt gesehen und mir echt abends um 23:30 mehrere Sprachnachrichten auf Instagram geschickt, in denen sie sich darüber beschwert hat. Und mich hat es total mitgenommen, zum einen, weil ich bin auch so ein harmoniebedürftiger Mensch irgendwie und hatte so das Gefühl, oh Gott, wir sind jetzt echt jemandem auf die Füße getreten und wir sind zu weit gegangen und so. Hab dann versucht, das zu erklären und bla 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 und hab irgendwie ihr ganz nett zurückgeschrieben. Und es hat sozusagen nicht, ihr hat es dann auch gesagt, es hat nicht zu dem gepasst, was sie vermitteln möchte auf Instagram. Und es ist was, wo sie ganz allergisch drauf reagiert, wenn man ihr unterstellt, dass sie nicht arbeitet. Und sie war so getroffen davon, dass sie halt wirklich richtig gemeine Nachrichten mir geschickt hat. Wirklich so, dass ich da nicht mehr schlafen konnte danach.
Was? Weil ich mir die noch aber da hat sie ja bei mir, also wenn du das Interview mit mir in ein Follow gelesen hast, hat sie ja gelesen. Völlig offen gesprochen über alles.
Ich habe dann auch überlegt, also die Situation war so, dass ich dann gedacht habe, naja, frage ich sie jetzt, ob wir das nicht in einem Interview irgendwie mal besprechen wollen.
Ja.
Aber dann habe ich gedacht, nee, ich habe eigentlich keine Lust.
Ja,
bin
okay.
So enttäuscht jetzt in diesem Moment,
okay,
auch
ich.
Selber von dieser Person, die ich eigentlich als sympathisch und lustig und auch irgendwie so real eingeschätzt habe. Ich bin dann auch sofort entfolgt und so, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr. offensichtlich ist es eben doch auch jemand, vielleicht macht dich auch Instagram dazu, dass du dann irgendwann so eine Panik hast, dass andere Leute was über dein eigenes Image schreiben, veröffentlichen, kritisieren, was du selber nicht so siehst, dass du einfach so eine Angst davor bekommst, dass andere das dann auch so wahrnehmen. Ne? Also dass quasi deren eigene Selbstwahrnehmung dann nicht mehr mit dem zusammenpasst, was wie andere das vielleicht sehen oder wahrnehmen. Und dass auch gar kein Abgleich stattfindet bei vielen Influencern. Und das war so ein Beispiel einfach für auch Kritik oder Rückmeldung, die wir auch schon oft erlebt haben. Also es war jetzt nicht der erste Fall, dass sich jemand quasi über die Darstellung, die journalistische Darstellung von unserer Seite jetzt beschwert hat oder damit nicht einverstanden war. Wir durften auch schon mal Sachen nicht veröffentlichen, Interviews oder so wurden dann zurückgenommen.
Auch von Influencern.
Auch von Influencern.
Das ist halt auch das muss
das
man auch
ist halt
viel
echt
mehr,
schwierig.
Genau, und das zum Beispiel muss man auch viel mehr diskutieren. Ich wurde zum Beispiel gefragt, weil ich bin morgen um Sat.1 Frühstücksfernsehen, dann wurde ich wurde heute gefragt, ob ich die Fragen vorab geschickt habe. Wie gesagt, auf gar keinen Fall. Ich bin ja selber Journalistin und auch bei meinen Autorisierungen. Ich habe jetzt schon ein paar Interviews auch gegeben, wo ich danach dachte, boah, nee, jetzt hast du mir lieber nicht gesagt. Aber ich habe es trotzdem freigegeben. Und ich glaube, dass man auch darüber diskutieren müsste, dieses Fragen vorab verschicken als Journalisten, dieses Autorisierung machen. So. Und ich glaube, ich habe Ina Ogo zum Beispiel damals das komplette Interview zur Verfügung gestellt. Ich glaube aber auch, dass sie wusste, ja oder nein. Und wenn sie da rumgekritzelt hätte, hätte ich es auch einfach nicht mehr genommen. Weil ich meine, sie hat 20 Seiten im Buch bekommen und ich finde, sie kommt wirklich sehr gut weg.
Ja, sie kommt sehr gut
weg. Sie kommt sehr gut weg, weil ich sie aber auch
also
so wahrgenommen habe.
Ich möchte jetzt noch so kurz zur Vervollständigung sagen, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass jemand aus ihrem Umfeld das hört, aber trotzdem, sie hat sich dann auch entschuldigt für ihre vorherigen Sprachnachrichten und so. Und das war dann sozusagen geklärt, der Konflikt.
Okay.
Und ich habe auch den Post runtergenommen von unserer Instagram-Page, weil ich einfach
gedacht
habe, ich habe den archiviert, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht so ein Mensch sein, der sich auf Instagram über andere Leute lustig macht und quasi, wenn deren Gefühle wirklich verletzt sind, dann finde ich einfach, das muss jetzt nicht sein, ne? Also, verstehe
ich
das
ja? Ja, aber das ist ja dieses Buch.
Es war
ich
sozusagen
ja,
nicht ein Buch oder ein vernünftiger Artikel.
Genau, sondern
ein
es war ein Post. Aber ich finde ihn schon ziemlich witzig, wenn ich ehrlich sein darf.
Ich fand ihn auch sehr witzig und er hat auch viele Likes gehabt. Aber es war dann halt auch schon ein paar Tage her, deswegen war es auch nicht so schlimm, den dann nochmal runterzunehmen. Ne? Aber das hat mich wirklich einen ganzen Tag lang beschäftigt.
Aber da sieht man auch mal, wie subjektiv Wahrnehmungen sind. Das finde ich ganz, ganz spannend eigentlich, weil ich da ja wirklich gedacht habe, so endlich meine Influencerin, die in die Vollen geht, die mit mir darüber spricht, dass sie auch ein Problem hätte, ihrem Mann Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wenn sie jetzt nicht das machen könnte. Und ich fand die wirklich Also ich habe die als sehr, sehr ehrlich, sehr authentisch und vor allem als empathisch.
Ja.
Weil ich habe so oft Leute interviewt, die Millionen Follower haben und dann waren die ganze Zeit nur an ihrem Handy, das ganze Interview über. Und ich habe gedacht, boah. Ich gedacht, und manche Interviews habe ich auch nach 20 Minuten beendet, weil ich gedacht habe, weißt du, wenn du so wenig Interesse hast, dann nicht.
Und oder was einem auch ganz oft passiert, ist dieses, dass die einen nicht wiedererkennen. Also was ist immer dauernd mein? Also ich habe wirklich auch schon einige interviewt und getroffen und man sieht die ja auch dauernd dann immer wieder hier auf diesen Veranstaltungen und dann erkennen die, dann erinnern die sich nicht mehr an dich. Und mit manchen habe ich wirklich viel Zeit verbracht. So.
Weil du denen egal bist.
Und ja. Und
sie brauchen die Presse nicht mehr.
Ja.
Ja.
Ja. Aber da muss man vielleicht auch echt nochmal einmal dazu sagen, dass Influencer, wenn sie noch klein sind, echt so hinterher sind, dass irgendwo Berichte oder Artikel über sie erscheinen. Und also es ist jetzt nicht so, wie das auch manchmal dargestellt wird, dass nur Medien total hinterher sind, irgendwelche Influencer, damit sie dann von der Reichweite profitieren, irgendwie da zu akquirieren, sondern es ist schon auch ein Geben und Nehmen. So, zum Abschluss, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, wollten wir dir gerne noch ein paar Fragen aus unserer Community.
Ja, gerne.
Aus unserer Community auf Instagram stellen. und zwar hat uns da, haben wir mal ein bisschen gefragt, worüber wir noch sprechen sollen. Und da hat uns auch jemand geschrieben, wie gefährlich ist es, auf Instagram in seiner eigenen Bubble zu bleiben.
Genau, das haben wir gerade schon ganz kurz
angerissen. Was vielleicht auch so ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass man dann nur Accounts abonniert, die vielleicht die gleichen Ideen und Werte, sei es, ob es ums Thema vegan leben oder
Gleichberechtigung
oder was auch immer geht, dass man sich da quasi so eine eigene Bubble erschafft. Was würdest denn du dazu sagen, Lena?
Ich würde sagen, dass es schon gefährlich ist, einfach weil, wenn man, aber im Endeffekt, man bleibt ja ein bisschen immer in seiner Bubble. Man sucht sich die Freundin danach aus. Wenn ich mir so meinen Freundeskreis angucke, muss ich leider zugeben, dass sich viele Mädchen sehr, sehr ähnlich sind. Und manche sehen sich sogar auch noch ähnlich. Also es ist Horror. Ich glaube, ich habe irgendwie so einen Frauentyp bei Freundinnen. Ich weiß es auch nicht. Aber deswegen, man ist ja immer in seiner eigenen Bubble. Aber auf Instagram ist halt dann wirklich das Gefährliche, wenn man halt dafür gar keine anderen Medien mehr konsumiert. Also nur sein Instagram-Profil als Nachrichtensender sieht. Dann wird es halt extrem schwierig.
Ja.
Aber ich glaube, diese Bubble, die hat ja jeder. Ich glaube, ich habe die auch.
Man denkt halt oft, die Welt wäre besser, als sie eigentlich, also mir geht's so, dass ich so denke, die Welt wäre besser, als sie eigentlich ist.
Ja.
Und alle sind sensibilisiert für irgendwelche Gender-Themen und alle sind, haben auf dem Schirm, dass manches gar nicht mehr geht. Und jetzt war ich gerade in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und dann war da so ein Porsche Adventskalender und dann war da ein riesiges Plakat und dann stand da drauf für echte Männer. Und dann war ich so, dachte ich mir so, krass, dass Leute noch solche Werbung machen.
Ja.
Und das ist doch so, weil ich mir denke, so Gott, wenn die fünf da, die denen ich da folge, die würden alle ausrasten. Und da ist es aber halt so überhaupt nicht angekommen. Und dann habe ich mit der PR-Frau, und dann hat sie so gar nicht, habe ich gesagt, ah, das steht für echte Männer. Und sie wusste überhaupt nicht, was ich meine. Und in meiner Instagram-Welt wäre so ohne
da gewesen,
in einer Millisekunde würden alle verstehen, warum das ein Problem ist.
Ja, also ich glaube, gefährlich ja. Und ich glaube auch, es ist einfach besser, wenn man sich mal wieder eine Tageszeitung. Das ist wirklich, ich glaube wirklich, das Print bildet. Also wenn man die NZZ Print liest, die mag ich zum Beispiel, die Neue Zürcher Zeitung, das ist ja was, irgendwie schon was anderes, als wenn ich mir jetzt 2 Stunden Instagram gönne. Also wenn man andere Meinung haben will, sollte man sich vielleicht mal, weiß ich nicht, Bild und Spiegel kaufen oder NZZ und Welt ist auch sehr gegensätzlich und verschiedene Medien konsumieren. Wenn man nur ein Medium zum Beispiel konsumiert, wenn man nur die Bild liest oder nur das Handelsblatt liest, hat man auch eigentlich im Großen und Ganzen eine Sichtweise.
Ja. Ich finde es auch, manchmal schwierig, tatsächlich auch bei Sinnfluencern, also Influencern, die sich quasi das Thema, ja, sie wollen was mit Sinn machen, auf die Fahne schreiben, dass man quasi dazu neigt, das merke ich manchmal in so Diskussionen, weil Influencer XY gesagt hat, man darf keine Milch mehr trinken oder was weiß ich was, dann ist das so gegeben, anstatt sich quasi, wie du es gerade beschrieben hast, aus verschiedenen Artikeln die Mühe zu machen und verschiedenen Dokus oder was weiß ich, selbst eine Meinung dazu zu machen, sondern man übernimmt das, was man mal eben schnell in der Story als Schnipsel serviert bekommt, übernimmt das so als Meinung, egal um welches Thema es geht. Deswegen auf jeden Fall schon ein bisschen dangerous. So, nächste Frage. Instagram verändert sich doch. Es gibt doch auch Accounts, die sich intensiv mit Geschichten und Themen beschäftigen. Welche Empfehlungen haben wir da und wie sehen wir diese Veränderung?
Ja, es gibt wertvolle Accounts, aber für mich sind das vor allem journalistische Accounts, weil du hast gerade das Thema Sinnfluencer angesprochen. Ja, Sinnfluencer ist auch so ein Thema für sich, weil wenn man mal guckt, was sie am Anfang gemacht haben, waren es ja auch meistens Modeblogger, die irgendwann gemerkt haben, das andere Thema zieht mehr und sich dann in die Richtung, in manchen Fällen ist es leider so, und sich dann in die Richtung verändert haben. Deswegen, ich würde immer Accounts nehmen, nicht weil ich Journalistin bin, aber zum Beispiel, es gibt diesen Account Mädelsabende von Funk. Mhm. da ist eine ganze Redaktion hinter. Ja. Da sind 20, ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie groß die Redaktion mittlerweile ist, aber ich glaube 20-köpfig. Da sitzen Leute zusammen, die sich gemeinsam brainstormen und überlegen, was sie dir weitergeben. Und nicht die, dass die Presenter stehen nicht im Mittelpunkt, sondern die Themen stehen im Mittelpunkt. Und das ist ja der große Unterschied, ob man journalistisches Inhalt konsumiert oder ein Blogger-Inhalt. Ein Blogger sagt, hat zum Beispiel einen Ohrring an und du siehst, ach, der Ohrring ist aber toll bei dem. Und zum Beispiel eine Modejournalistin sagt, wie du den Ohrring tragen kannst. Und Mädelsabende zum Beispiel, ich finde das, ich bin nicht mit jeder Story d'accord, ist man ja nie, aber ich finde es toll, wie die über die Themen Krebs, über Altersarmut, über, die haben gerade eine tolle Woche über, habe ich mir gestern Abend noch angeschaut, die haben gerade eine tolle Woche über Gender. Die hatten so eine Geschichte, wie ein Reporter weiblich wurde. Schon war, aber wie er sich jetzt entschieden hat, es öffentlich zu machen. Georgina Kellermann, glaube ich, hieß es von gestern. Und ich finde, das Mädelsabend ist, glaube ich, wirklich ein Account. Und das ist das Tolle an Instagram. Die Journalisten springen gerade auf. Und gerade werden überall Formate entwickelt. Und das finde ich ganz toll. Also Mädelsabend ist jetzt eine Empfehlung. Ja, denn das muss ich natürlich machen, Orange Handelsblatt. Das ist mein Jugendportal. Und das wird für immer das Herzensprojekt, glaube ich, bleiben von mir. Es ist vom Handelsblatt das Jugendportal. Und ich liebe das Jugendportal. Und am jeden Freitag machen Andreas, Franka Lehfeld von RTL, also Andreas, der Chef von Orange, Franka von RTL und ich machen ein eigenes Format, das heißt Berlin Tag und Macht. Und da probieren wir wirklich, und das sehe ich auch in unseren Vorabgesprächen, wir diskutieren darüber, was könnten die Zuschauer interessieren. Und es geht weniger darum, uns selber in den Mittelpunkt zu stellen, was man natürlich macht als Presenter, aber mehr um Politik und Wirtschaft zu vermitteln. Und ich finde auch ganz cool, mein ehemaliger, dann höre ich auch auf, dann könnt ihr auch sagen, mein ehemaliger, ich rede immer zu viel und zu schnell, mein ehemaliger Chef Maximilian Novrot hat, ich hatte zwei Chefs bei Orange, Andreas und Max, und er hat sich selbstständig gemacht im Juli, super mutig, mit dem Account Was mit Wirtschaft. Und damit will er jetzt eigentlich auf YouTube und auf Instagram jungen Menschen Wirtschaft beibringen. Und ich finde, wenn man sich die Stories von ihm anschaut, großartig, wie er es macht, auch die YouTube-Videos, da haben junge Leute Mehrwert, Wirtschaft kommt in der Schule zu kurz. Also ja, meine Accounts sind Was mit Wirtschaft, Mädelsabende, Orange Behandelsblatt. Und wenn man der Person folgen will, Jennifer Siegler, die kenne ich auch persönlich, deswegen finde ich sie auch so gut, wie sie auf Instagram auch ist. Und ich finde toll, wie sie sich für die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt einsetzt, macht keine Kooperation, macht keine Werbung und ist eine öffentlich-rechtliche Journalistin. Die finde ich auch gut.
Du, Julia?
Also Deutschland 3000 natürlich auch noch von Eva Schulz. Ist auch super. Die hat ja relativ spät mit Instagram eigentlich angefangen. War, glaube ich, erst ein Facebook-Format und dann erst auf Instagram. Und die Videos sind einfach auch so hochwertig und intelligent produziert. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch viele Meme-Accounts einfach sehr gut. Sowas wie Allmann-Memes. Da steckt so viel Arbeit auch dahinter. Das ist gar nicht so leicht. Jeder, der schon mal selber ein Meme gemacht hat, sowas Witziges sich da auszudenken jeden Tag. Also da auch Daumen hoch dafür.
Ja, und ähnlich ist es nicht, ich weiß nicht, wir sind ja große Fans von Batches, aber die haben hier so einen Unterkanal, Batches SUP, wo die sich eben auch mit Politik und so weiter beschäftigen. Und das aber oft auch in Form von Memes erklären. Also so das Impeachment-Verfahren und so weiter. Wirklich in lustigen Memes, die du so durchswipen kannst. Und das ist natürlich, wenn man so Sachen plattformgerecht aufbereiten kann, also wenn man das wirklich fake, nicht nur einfach irgendwie seinen Artikel abfotografiert, sondern das dann wirklich für Instagram so aufbereitet, das finde ich schon eine große Kunst.
Und vielleicht ist das auch irgendwie das Schöne an Instagram, um mal was Positives zu sagen, dass man so das Leichte mit dem Ernsten ja auch da verbindet.
Total. Also das darf man nicht sagen, nicht jedes, aber du hast aber gerade, Nicola hat es gesagt, Journal oder aufbereiten, Inhalte aufbereiten. Ich habe bei den Bloggern aber wirklich extrem selten das Gefühl, dass sie gerade Spaß dran haben, einen Inhalt aufzubereiten. Sie haben Spaß dran, über sich selber zu reden.
Ja. So. Aber wer tut das nicht? Wir tun das ja auch hier in dem Podcast.
Das stimmt. Ja.
Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs mit dir angekommen, Nena. Auch wenn wir natürlich noch ewige Zeiten weiterreden könnten.
Das Thema ist einfach ein sehr leidenschaftliches.
Wirklich ein sehr leidenschaftliches. Hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, mir auch. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das Buch Unfollow von Nena ist im Eden Books Verlag erschienen.
Ja.
Verlinken wir euch in den Shownotes, damit ihr euch das bei Interesse holen könnt. Ansonsten bitte folgt
uns auf Instagram
at the Real Word Podcast und natürlich auf allen Spotify, Soundcloud, iTunes, Deezer, allen Podcast-Plattformen, wo wir vertreten sind. Abonniert uns da gerne und lasst uns Feedback da und schreibt uns auch gerne, was ihr zu dieser Folge denkt und wie ihr mit dem Thema Instagram umgeht, ob euer
oder
Leben auch schon längst in Scherben liegt oder genau, wem ihr folgt, welche Accounts ihr uns vielleicht auch noch empfehlen könnt. Und ich weiß jetzt gar nicht, sollen wir auch noch dazu aufrufen, dass man dir folgen soll? Aber nee, dein Account ist auch privat.
Mein Account ist privat. Und ich suche jetzt mittlerweile aus, wen ich annehme. Zum Beispiel, ich will ja viel mehr Empowerment, ist mir schon sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn jetzt jemand hört, der irgendwie gerne über so Themen hat, kann er mich gerne anfragen. Aber wenn mich jetzt wieder irgendwie so ein 70-jähriger Mann anfragt, der eh nicht an meinen journalistischen Inhalten interessiert ist, nehme ich ihn nicht an. Okay, also ich bin nicht mehr öffentlich, nein.
Okay, das ist sehr streng, wir wissen Bescheid.
Es wird eine selektive Auswahl passieren, wer folgen darf und wer nicht.
Genau. Also genau, okay. Könnt ihr euch bewerben bei Nina. Gut, also nochmal vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.